Willkommen bei QM mit Sinn und Verstand, Ihrem Podcast für praxisnahes und innovatives Qualitätsmanagement. Ursula Wienken von der MQ-Gesellschaft für mehr Qualität begleitet Sie zu einem QM, das Ihnen und Ihrem Team echten Mehrwert bringt. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und praxisnahe Tipps rund um QM, ISO, AZAV sowie Tools und Methoden, die Ihren QM-Alltag einfacher machen.
Eine Hörerin hat mir eine Mail geschrieben. Sie findet den Podcast gut und dann hat sie noch eine Bitte drangehängt. Sie wünscht sich eine Folge, die erklärt, worauf man achten soll, wenn man neu in den QM-Bereich einsteigt. Was man wissen sollte, was einen erwartet, was einen möglicherweise kalt erwischen könnte. Ich finde die Frage gut. Und ich finde, das ist eigentlich nicht nur für Leute, die neu ins QM einsteigen, wichtig. Also erstmal vielen Dank für die tolle Anregung. Die Hörerin weiß, dass sie gemeint ist. Und dann wie immer von mir nochmal herzlich willkommen zu QM mit Sinn und Verstand und noch mehr von meinen persönlichen Lieblings-QM-Themen. Heute also die Frage, wie gut aufgestellt ist man eigentlich, wenn man frisch aus einer QMB-Ausbildung kommt? Was hat man da gelernt und was nicht? Und was bedeutet eigentlich die Idee von lebenslangem Lernen für QM-Menschen? Ich mache mal eine Schätzung. Nur ungefähr 10% der Leute, die zu mir in Trainings kommen, sind frisch ausgebildete QMBs. Klar, Zertifikat in der Tasche, Prüfung auch, Normwissen vorhanden, motiviert. Da setzt man natürlich nicht gleich die nächste Fortbildung drauf. Aber dann, so nach 1 bis 2 Jahren, melden sich die Leute bei mir. Und dann höre ich Sätze wie, ich weiß nicht mehr, ob ich das richtig mache. Ich stoße überall auf Widerstand, weiß nicht warum. Die Kollegen nehmen mich nicht ernst. Die Geschäftsführung will das QM, aber unterstützt mich nicht wirklich. Und ich fühle mich richtig allein damit. Und wenn ich mich an meine eigene QM-Ausbildung erinnere, und die war wirklich gut, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Der Schwerpunkt in den QM-Ausbildungen liegt eben nicht bei den organisationstheoretischen Fragen, in der Kommunikation, im Change-Management, im Handwerk und Methodik für Prozesse, sondern auf dem Normwissen. Und wie immer, wenn ich Themen spannend finde, habe ich noch mal ein bisschen in der Theorie gestöbert. In der Professionsforschung, in der Organisationspsychologie, in der Erwachsenenbildung. Und ich finde, richtig gute Antworten gefunden. Die Kurzversion, QM-Ausbildungen erfüllen eine wichtige formale Funktion, aber sie decken strukturell nur einen zugegebenermaßen wichtigen, aber kleinen Teil dessen ab, was die Rolle in der Praxis verlangt. Wahrscheinlich normal. Die eigentliche Ausbildung für die Praxis findet dann in der Praxis statt, leider in der Regel als Learning by Doing angelegt und oft ohne Begleitung. Wo stehen Sie, wenn Sie Ihre Ausbildung hinter sich haben? Sie haben die Norm gelernt. Sie kennen die Kapitelstruktur der ISO 9001. Sie wissen, was dokumentierte Information ist. Sie haben verstanden, wie ein internes Audit funktioniert, was ein Management Review leisten soll, wie man Risiken und Chancen bewertet. Im Nachhinein würde ich für mich sagen, die Ausbildung war meine Eintrittskarte ins System, aber keine Anleitung für das echte Leben. Da waren auf einmal Fragen wichtig wie erkläre ich den Abteilungsleitern und Leiterinnen, warum Prozesse gut sind? Wie kriege ich meine Führungskraft an Bord, die QM eigentlich für Zeitverschwendung hält? Und was mache ich mit dem Kollegen, der den tollen neuen Prozess seit 3 Monaten ignoriert, obwohl er dabei war, als wir das alles beschlossen haben? Und dann habe ich schnell gemerkt, fachliches Wissen ist das eine, reicht aber bei weitem nicht aus. Aus der Professionsforschung, also der Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, wie Berufe entstehen und was Menschen in Berufen wirklich kompetent macht, weiß man, professionelle Kompetenz braucht das Zusammenspiel von Fachwissen, Handlungswissen, reflektierter Haltung. Und das Ganze muss dann noch eingebettet sein in den Kontext der Organisation. Und die formale QM-Ausbildung, die wir alle genossen haben, liefert vor allem das Fachwissen und einen kleinen Ausschnitt aus klassischen QM-Methoden. Die Handlungskompetenz müssen wir uns dann selbst aneignen, wenn wir in einer Organisation angekommen sind und uns eben mit diesen konkreten Situationen, Konflikten und Rollen auseinandersetzen können oder müssen. Die ISO beschreibt immer einen zu erreichenden Idealzustand, hilft aber nicht weiter, wenn QMBs es mit Anforderungen zu tun haben, die im Widerspruch stehen, wenn die Geschäftsführung beispielsweise auf der einen Seite Qualität fordert und auf der anderen Seite keine Ressourcen bereitstellt, wenn pädagogische Freiheit gegen unsere Ideen von Standardisierung steht und wenn das Team ohnehin schon auf dem Zahnfleisch läuft und gleichzeitig das externe Audit angekündigt ist. Und eine These aus der Organisationsforschung ist eben ganz genau das. Die Lücke zwischen dem, was Ausbildungen leisten und dem, was Praxis verlangt, ist ein strukturiertes Merkmal der QMB-Rolle. Und diese Lücke hat einen Namen. Und der kommt aus der Organisationsforschung. Er lautet Boundary Spanning. Auf Deutsch würde man sagen, Grenzen überbrücken oder noch besser zwischen Welten vermitteln. Die Organisationsforschung kennt eine ganze Reihe, Kategorie von Rollen, die genau reinpassen. Also das sind alle Rollen, die versuchen, Bereiche zu verbinden, die von selbst nicht miteinander arbeiten würden. Rollen, die Informationen filtern, die auf der einen Seite wichtig sind, aber auf der anderen Seite nur Verwirrung stiften würden. Und sie übersetzen Sprache, Logik, Erwartungen immer so, dass beide Seiten verstehen, worum es geht. Und wenn das nicht eine perfekte Beschreibung der QMB-Rolle ist, weiß ich auch nicht. QMB-Aufgabe ist Boundary-Spanning jeden Tag. Grenzen überbrücken zwischen Normsprache und Alltagssprache, zwischen Management-Logik und Teamrealität, zwischen dem, was die ISO als Idealzustand beschreibt und dem, was in einer Organisation tatsächlich machbar ist. Und um das zu bewältigen, braucht es viel mehr als Fachwissen. Da braucht es Empathie, also die Fähigkeit, die Perspektive von anderen wirklich einnehmen zu können und nicht nur tolerierend zur Kenntnis zu nehmen. Es braucht ein Gespür dafür, wie andere Menschen Situationen wahrnehmen und bewerten. Und es braucht die Fähigkeit, Beziehungen zu gestalten. Taucht in der Regel unter Soft Skills auf, aber in der Praxis sind das eigentlich die entscheidenden Fähigkeiten. Und das Ganze ist extrem anspruchsvoll, und zwar menschlich auf der Rollenebene. Wer ständig übersetzt, vermittelt und verbindet, wer immer wieder zwischen den Welten steht, der verbraucht viel Energie und würde eigentlich sehr viel Unterstützung brauchen oder Austausch oder Reflexionsräume oder jemanden, mit dem man denken kann oder am liebsten alles auf einmal. Und deswegen ist der Satz, die eigentliche Ausbildung findet in der Praxis statt, zwar richtig, aber gleichzeitig auch unglaublich ansprüchlich, wenn das alles selbst organisiert und ohne Begleitung stattfindet. Es gibt eine Idee aus der Erwachsenenbildungsforschung, die ich ganz nachvollziehbar und hilfreich finde. Sie heißt Hidden Curriculum, also das versteckte Curriculum. Eigentlich super nachvollziehbar. Jede Ausbildung hat einen offiziellen Lehrplan, also das, was gelehrt werden soll, Normtexte, Methoden, Verfahren. Das ist das sichtbare Curriculum. Aber parallel dazu gibt es immer ein zweites Unsichtbares. Die Normen, die Rollenbilder, die Deutungsmuster, die in einer Ausbildung mitschwingen, ohne dass sie jemand explizit benennt. Was gute QMBs ebenso sind. Wie man sich verhält, was erwartet wird. Und wenn das, was da mitgelernt wird, nicht hinterfragt wird, dann reproduziert es sich einfach. Das ist die Ausbildungsseite. Könnte man mal hinterfragen, welches QMB-Bild wir alle in unserer Ausbildung gelernt haben. Ich bin froh, dass in meiner immer mitgeschwungen hat, das hier, alles, was wir tun, soll einen Sinn haben für die Menschen, für die wir jeden Tag antreten. Und es ist Aufgabe von QM-Leuten, das sichtbar zu machen. Davon zehre ich tatsächlich immer noch. Aber es gibt noch eine zweite Schicht. Auch in Organisationen gibt's ein verstecktes Curriculum. Wenn Sie eine Organisation betreten, zum ersten Mal, treten Sie in eine Kultur ein mit all Ihren versteckten Bestandteilen. Werden Fehler offen besprochen oder lieber totgeschwiegen? Ist das Audit eine Lernmöglichkeit oder ein Machtspiel? Wird Qualität als Werttreiber gesehen oder als notwendiges Übel, das man möglichst schnell hinter sich bringt? Und das beeinflusst alles, was Sie tun oder lassen. Und in der Regel merkt man ja erst, dass man gegen dieses versteckte Curriculum verstoßen hat, wenn man aneckt oder Unverständnis erntet statt Begeisterung. Kann man also nicht einfach ignorieren. Und damit bin ich beim heute recht kurzen MQ-Praxistipp für diese Folge. Ich habe drei Fragen, die ich Ihnen mitgeben möchte und die ich selbst immer wieder in Beratungen und Trainings einsetze. Sie helfen dabei, das versteckte Curriculum der eigenen Organisation sichtbar zu machen. Geht alleine oder mit einem guten Sparringspartner. Erste Frage, wofür werde ich eigentlich in dieser Organisation gelobt? Nicht, wofür ich gelobt werden sollte, sondern wofür ich tatsächlich Anerkennung bekomme. Für Ideen oder das Audit ohne Abweichungen. Für aktuelle Dokumente oder die Tatsache, dass sie die Menschen zum Mitarbeiten bewegt haben. Das zeigt wesentlich mehr als ihre Rollenbeschreibung. Zweite Frage, was passiert, wenn Fehler passieren? Werden sie gemeldet, besprochen, ausgewertet oder werden sie möglichst klein gehalten und schnell wegerklärt? Das zeigt Ihnen, wie viel Offenheit und Sicherheit im System steckt. Das zu wissen, ist wichtig für alles Weitere. Und die dritte Frage, wie wird über das QM gesprochen, wenn ich nicht im Raum bin? Das ist natürlich schwer direkt zu beobachten, aber ich finde, man bekommt es ganz gut mit. In Nebensätzen, in Reaktionen, in dem, was Kollegen und Kolleginnen erzählen. Das zeigt Ihnen das wahre Image Ihrer Rolle und das ist der Ausgangspunkt, wenn Sie daran arbeiten wollen. Diese drei Fragen stehen übrigens ausformuliert und zum Rauskopieren auch im Blogbeitrag zu dieser Folge auf meiner Homepage wie immer und Link auch wie immer in den Shownotes. Und damit auch gleich zum nächsten Thema, die Neverending Story mit der Rolle von QMBs und zwar aus zwei Perspektiven. Welche Rolle habe ich eigentlich und in welchen Rollen werde ich als QMB adressiert? Als QMB sitzen Sie in 99,9% aller Fälle in einer klassischen Sandwich-Position. Ist übrigens ein Begriff aus der Organisationspsychologie. Was heißt das konkret? Sie haben viel Verantwortung für das QM-System, für Prozesse, für Dokumentation, für Audits, für die Qualitätskultur im Großen und Ganzen. Aber Sie haben keine oder nur wenig formale Macht. Sie können niemanden anweisen, Sie können nichts durchsetzen. Sie sind darauf angewiesen, dass Sie die Leute überzeugen und motivieren können. Dazu kommen widersprüchliche Erwartungen an ihre Rolle von allen Seiten. Die Geschäftsführung erwartet ein funktionierendes QM-System, die Mitarbeitenden erwarten, dass QM sie nicht zusätzlich belastet, die Zertifizierungsstelle erwartet Nachweise und alle zusammen haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was gutes QM eigentlich bedeutet. Die Organisationsforschung sagt dazu, diese Rollen können nur dann tragfähig ausgeübt werden, wenn zwei Dinge geklärt sind. Erstens, was ist eigentlich mein Mandat? Ist die QMB Beraterin oder Kontrolleurin? Ist sie dafür zuständig, dass Standards eingehalten werden oder darf sie Qualität und Kultur entwickeln? So banal, wie das vielleicht klingt, frisst das unmandatierte Austarieren sehr viel Energie. Und zweitens, wo sind die Grenzen? Was gehört zur Rolle und was nicht? Typisch für QMBs ist, dass sie so sehr das Gefühl haben, für alles verantwortlich zu sein, dass sie anfangen, Aufgaben zu übernehmen, die eigentlich woanders liegen. Die Führungskraft, die das Thema nicht kommuniziert, die QMB macht's. Das Team, das den Prozess nicht umsetzt, die QMB springt ein. Der Bereich, der beim Audit nicht vorbereitet ist, die QMB rettet. Das macht müde und es bleibt zu wenig Zeit für die wichtigen Aufgaben im QM. Da ist die Forschung eindeutig, es ist professionell, die eigenen Grenzen zu markieren, damit die Rolle überhaupt wirksam sein kann. Eine QMB, die alles selbst macht, ist irgendwann eine überlastete Einzelkämpferin, die das System am Laufen hält und dabei verhindert, dass das System sich selbst trägt. Und das ist eben auch was, was man in keiner Ausbildung lernt, wie sie ihr Mandat klären, wie sie Erwartungen verhandeln, wie sie Nein sagen zu allem, was eigentlich nicht ihre Aufgabe ist, wie sie die Rolle so gestalten, dass sie auf Dauer ausübbar bleibt. Stichwort professionelles Rollenmanagement. Mal eben drauf gucken, wo wir jetzt gelandet sind. QMB-Ausbildungen vermitteln Fachwissen und ein Stück Methodenkompetenz, aber berufliche Kompetenz besteht aus drei Blöcken und Fachwissen ist nur einer davon. Der zweite Block sind rollenbezogene Kompetenzen. Wie navigiere ich mein Mandat? Wie verhandle ich Erwartungen? Wie kommuniziere ich mit unterschiedlichen Hierarchieebenen? Und der dritte Block sind persönliche Kompetenzen. Wie steuere ich mich selbst? Wie halte ich meine Rolle aus? Wie lerne ich aus dem, was täglich passiert? Eine Ausbildung, die hauptsächlich Fachwissen adressiert, deckt also strukturell ein Drittel ab. Die anderen zwei Drittel bringen QMB sich in der Regel selbst bei. Handlungskompetenz entsteht durch Erfahrung und durch Reflexion über diese Erfahrung. Bedeutet, es reicht nicht aus, einfach Jahre in der Rolle zu verbringen und zu hoffen, dass sich die Kompetenz von selbst einstellt. Es braucht Räume, in denen Sie über das nachdenken können, was Sie erleben. Sowas wie Fallbesprechungen, kollegiale Beratung, Supervision, Formate, in denen Sie eine konkrete Situation einbringen und mit jemandem durchdenken können. Ideal wäre auch Sparring, also jemand, mit dem Sie denken können. Das kann über ein Netzwerk geregelt werden oder eine kollegiale Gruppe oder eben eine passende Weiterbildung, die auf dem Fachwissen aufsetzt. Oder ein Coaching- und Sparring-Format, das genau auf die QMB-Rolle zugeschnitten ist. Also nochmal zurück zur Ausgangsfrage, worauf sollte man achten, wenn man neu in den QMB-Bereich einsteigt? Erstens, verstehen, was Ihr Zertifikat wirklich bedeutet und was nicht. Es beweist, dass Sie die Norm verstehen. Es sagt nichts darüber aus, ob Sie schon alle Kompetenzen haben, die die Rolle in der Praxis verlangt. Zweitens, unterschätzen Sie nicht, was es bedeutet, dass Sie allein lernen. Die Forschung zu Boundary-Spanning-Rollen ist da sehr deutlich. Ohne Zugang zu Weiterbildung und Reflexionsmöglichkeiten leiden nicht nur die Menschen in diesen Rollen. Es leiden auch die Arbeit, die sie tun. Und das QM wird schlechter, wenn die QMB keine Unterstützung hat. Was das konkret heißen kann, siehe oben. Drittens, lesen Sie das versteckte Curriculum Ihrer Organisation so früh wie möglich. Wer versteht, wie die Organisation wirklich mit Qualität, Fehlern und Verantwortung umgeht, kann gezielter arbeiten, früher die richtigen Hebel finden und wird sich weniger wundern, warum gut gemeinte Maßnahmen ins Leere laufen. Und die Frage, worauf soll ich achten, ist keine Frage, die man einmal stellt und dann abhakt. Sie ist eine, die in jeder neuen Organisation, in jeder neuen Phase, in jeder veränderten Rolle neu gestellt werden darf. Und lebenslanges Lernen für QM-Menschen würde bedeuten, die eigene Praxis immer wieder bewusst zu reflektieren und gezielt in die Lücken zu investieren, die gerade relevant sind. Und dann war es das für heute schon wieder. Und ich finde nochmal richtig gute Frage. Ich hoffe, dass was für Sie dabei war. Mich würde interessieren, was beschäftigt Sie gerade in Ihrer Rolle als QMB, ganz unabhängig davon, ob Sie gerade erst angefangen haben oder seit Jahren dabei sind. Schreiben Sie mir gerne über mail@mq-köln.de oder holen Sie sich doch einfach einen Termin für mein QMB-Coaching. Geht direkt über die Homepage. Link habe ich auch in die Shownotes gepackt. Und wenn Sie mehr zu den Themen von heute vertiefen wollen, im Blog zu dieser Folge auf meiner Homepage finden Sie die 3 Reflexionsfragen aus dem Praxistipp zum Rauskopieren. Und dann war es das wirklich mit QM, mit Sinn und Verstand. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim gemeinsamen Netzwerken und Rollenklären.
Das war's für heute bei QM mit Sinn und Verstand. Wir hoffen, Sie nehmen ein paar praktische Ideen für Ihr Qualitätsmanagement mit. Mehr Informationen und Input rund um die QM-Welt finden Sie auf der Homepage der MQ GmbH. www.mq-köln.de. Sie möchten Ihr QM lebendiger gestalten oder Ihre Dokumentation auf Vordermann bringen? Sie wollen mehr Durchblick oder sich zielgerichtet und effizient auf Ihre Zertifizierung vorbereiten? Sie suchen nach individueller Unterstützung, Prozessbegleitung oder nach einem spannenden Training? Buchen Sie direkt über die Webseite der MQ GmbH Ihr unverbindliches Kennenlerngespräch mit Ursula Wienken. Gehen Sie dazu auf den Link in den Shownotes, suchen Sie sich einen passenden Termin aus, buchen Sie sich ein und machen Sie den ersten Schritt zu einem QM mit Sinn, Verstand und echtem Mehrwert.